Sie ist die erste Präsidentin in der 200-jährigen Geschichte der israelitischen Gemeinde in Basel. Wo will Stefanie Pollack der IGB feiern? Was ist die Schönheit von ihrem Glauben? Wie lebt sie mit dem Antisemitismus? Das frage ich Sie jetzt im Feuerobenbier. Frau Pollack, herzlich willkommen.
Vielen Dank, Herr Bühler.
Feuerobenbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel. Sinnvoll. Anders.
Wieso haben Sie wollen Präsidentin werden?
Also, da müssen wir zuerst fragen, ob ich das wollen. Nein, Scherz, ich war schon 2 Jahre Vizepräsidentin. Und mein Vorgänger, der Emanuel Ullmann, steht voll im Berufsleben, arbeitet in Solothurn. Und er war ganz klar, dass er nicht nochmal antritt. Und dann habe ich mir das überlegt und habe das mit dem Präsidium und mit dem Vorstand besprochen. Und ich sage es immer gleich, es hat einfach für mich gestimmt, dass ich das jetzt mache. Und als Feministin von Herzen, ist das für mich auch etwas, dass jetzt endlich eine Frau Präsidentin ist.
Auf Feministin können wir noch sprechen. Wer sind Sie?
Ich bin Stefanie Pollack. Ich bin erstaunlicherweise im Alterspflegeheim fast geboren, also von meinen ersten Lebenswochen weg und aufgewachsen, im jüdischen Heim in Riechen. Mein Vater war Küchenchef dort und Mitglied der Geschäftsleitung und ich bin mit alten Menschen gross geworden. Ich habe dann auch so Brief gelernt, zuerst Pflegefachfrau, Hebamme, Kliniklehrerin und habe dann ins Management gewechselt. Bin dann ins Ausland, habe in München das jüdische Altersheim geleitet, 6 Jahre, habe in Wien gelebt und bin dann wieder zurückgekommen, habe im Gesundheitsdepartement gearbeitet, bin zuständig für Aufsicht und Qualität in Basler Alterspflegeheim. Also das Alterspflegeheim ist immer so ein bisschen bei mir, ausser die Zeit, wo ich als Hebamme gearbeitet habe. Und habe dann 15 Jahre lang das Alterspflegeheim Humanitas in Riechen geleitet.
Warum ist das mit dieser Pflege? Also ein Teil sind bewusste Entscheide, ein anderer Teil ist wie ja, Schicksal.
Ich weiss von der damaligen, früher hat mir noch Oberschwester gesagt. Wir haben in der La Charmi hat das Heim geheissen und ist der Vorgänger vom Holbeinhof in der Leimenstrasse. Und die Schwester Hilde, unsere Oberschwester, das war mein absolutes Vorbild. Und ich bin mit alten Menschen, ich sage immer, mein Bruder und ich, wir sind mit 85 Großeltern aufgewachsen. Und für mich ist das wunderbar emotional besetzt. Und die Pflege ist dann, ich habe mich dann, bin zwar ins Gymi gegangen, habe dann aber abgebrochen, relativ spät, was natürlich nicht mehr durch Schaden ist, andererseits ist, wie es ist. Und bin dann in die Pflege gegangen und dann eben von dort aus weiter Hebammen und ins Management.
Aus was besteht Ihre konkrete persönliche Glaubenspraxis?
Ich bin das, was man Observant nennt. Ich bin so aufgewachsen, dass wir daheim Koscher, streng Koscher gelebt haben. Es war ein jüdisches Heim. Also mein Vater hatte alle diese Gebote im kleinen Finger gehabt. Und ich halte den Sabbat ein. Also ich bin in dem Sinn observant. Das ist mein Aber. Ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt nicht ganz auf der orthodoxen Seite, aber halte doch einige Gesetze ein. Mhm.
Jetzt aber Feministin. Sie haben es auf Waschur so in einem Interview so bezeichnet. Was haben Sie da für Reaktionen aus der Gemeinde bekommen?
Unglaublich schöne.
Ah, okay.
Wirklich, ich bin so beeindruckt und ich merke wirklich, wenn die Zeit reif ist für etwas. Mein Ritterschlag war, im Holbeinhof ist eine alte Dame aus der sehr religiösen Richtung ist am Rollator an mir vorbei und sie kennt mich, seit ich Kind bin und sagt, ich gratuliere zum Amt, Mazel Tov, endlich einmal eine Frau. Dann ich wusste, jetzt ist wirklich Zeit. Nur Positives.
Wie wollen Sie denn in Ihrer neuen Funktion die Frauen aufwerten?
Ich weiss nicht, ob es das braucht. Frauen muss man nicht aufwerten. Frauen sind, wie sie sind.
Also in der Position.
In der Position. Ja. Auch das ist natürlich schwierig zu sagen, weil Frauen in dieser Gemeinde haben ja ihr Leben und ihren Beruf und haben ihre Wertigkeit. Es ist mir wichtig, dass man in keine Falle tappt, wo man vielleicht doch neigt dazu, eher auf einen Mann zuzugehen, wenn es auch eine Frau könnte sein. Sagen wir so.
Mhm. Aber jetzt, also in der christlichen Religion wissen wir, Frauen werden tendenziell oder zum Teil auch sehr direkt zurückgesetzt eben in ihrer Positionierung. Wie ist das eben im Jüdischen?
Man muss natürlich ganz streng trennen. Reden wir jetzt von einem religiösen Amt. Da haben wir natürlich extrem viele Regeln. Oder reden wir vom restlichen Leben. Ja. Und es gibt ja so ein bisschen das Klischee, dass die jüdischen Frauen eben keine Rechte haben oder wenig Rechte oder andere Rechte. Und da gibt's ganz, da tatsächlich gibt es ganz viel zu sagen. Das geht aber stark in sogenannte Halacha, in die religiösen Gesetze. Und da müsste man jetzt auch noch einen Rabbiner am Tisch haben. Aber es ist halt so, ich glaube, es hat sich sehr, sehr viel verändert. Und dadurch, dass auch orthodoxe, observante Frauen selbstverständlich berufstätig sind, hat sich sehr viel geändert. Also das Bild hat sich auch geändert.
Aber ich muss jetzt ganz konkret auch fragen. Also in der katholischen Kirche kann eine Frau nicht Priesterin werden.
Ja.
Wie ist das im Jüdischen?
Selbstverständlich. Also wir sind ja in Basel drei Gemeinden. Wir sind ja die IGB, wir sind die grösste mit knapp nicht ganz mehr 900 Mitgliedern. Dann gibt es die IRG, das ist die streng orthodoxe Gemeinde mit etwas über 200 Familien. Und dann gibt es die MIGWAN, die liberale Gemeinde. Und die bekommen jetzt im Sommer eine Rabbinerin. Bei uns in der orthodoxen Einheitsgemeinde, wie wir heissen, wäre das nicht möglich.
Und wollen Sie das so lassen oder wollen Sie das ändern?
Ich persönlich muss an dem nichts ändern. Also mir stört es nicht. Ich bin auch so aufgewachsen. Mir ist es wichtig, dass es die Möglichkeit gibt. Und es gibt jetzt mit dieser Gemeinde, was ich super finde, die werden diesen Sommer 25 Jahre alt. Und die haben vorher einen männlichen Rabbiner gehabt und haben jetzt eine Rabbinerin gewählt.
Mhm. Gibt es denn sonst irgendwie deutliche Unterschied zwischen dem, was eben Frauen im jüdischen Glauben können werden und dem christlichen Glauben?
Also eben, Sie haben nach der Position von der Frau gefragt. Ja. Jetzt in der Familie, im Leben, in der Welt, in der Berufswelt, das ist das eine. Halachisch, nach der Halacha, nach der Gesetzgebung, wenn man orthodox sich nennt, dann sind die Regeln sehr klar. Und da gibt es, und das sind klassische Bilder, das will ich überhaupt nicht leugnen, da gibt es aus den klassischen Bildern raus, von Familie, Kinder, sind Frauen, so sagt man, von diesen Ämtern auch befreit. Jetzt kann man natürlich sagen, wo ist die klassische Rollenverteilung, ist passé, wenn der Mann daheim bleibt, könnte ja die Frau. Aber dort ist die Orthodoxie natürlich nicht die Bewegung, die sich dort ganz fest und schnell verändert. Das ist klar.
Ja. Reden wir gerade über das Orthodoxe. Sie haben gesagt, Sie wollen die orthodoxen Mitglieder nicht vor den Kopf stossen. Welches Profil sollen denn die Leute in der Gemeinde von Ihnen wahrnehmen?
Sie sollen von mir das Bild wahrnehmen von dem, was die IGB ist. Und das muss ja von vielen getragen sein. Ich allein kann ja noch lange etwas wollen. Ich finde wirklich den Begriff von der orthodoxen Einheitsgemeinde sehr schön. Weil man könnte auch sagen, orthodoxe Vielfaltsgemeinde. Ich finde das toll, das Bild und der Fakt, dass wir eine orthodoxe Einheitsgemeinde sind, hat uns jetzt auch im Guten unseren neuen Rabbiner beschert, der am 1. September anfängt. Der Rabbiner Elimelech Vanzetta, der in London lebt, der dort an der jüdischen Gerichtsbarkeit bis jetzt geschafft hat, der in Chile Gemeinden geführt hat, der in England Gemeinden geführt hat, der sagt auch, ihm gefällt das, die orthodoxe Einheitsgemeinde. Das heisst, das Dach, die Orthodoxie, ist definiert. Das geht nicht. Aber unter dem Dach soll es eben Vielfalt sein, die wieder zu einer Einheit führt. Ist jetzt ein bisschen ist nicht immer so ganz harmonisch, wenn ich das jetzt beschreibe. Aber das wäre der Wunsch.
Was sind denn so Knackpunkte?
Knackpunkte sind, wenn jetzt, ich meine jetzt nicht politisch, sondern religiös, entweder links und rechts unterschiedlicher Meinung sind zu etwas.
Und das wäre konkret jetzt?
Das wäre, also ich sage ein Beispiel vor 50 Jahre hat man im Gemeindehaus, hat man ja noch Bälle gefeiert, hat man zum Beispiel gemischt getanzt. Also normal, Mann und Frau haben Standardtänze gemacht. Das ist mit den Jahren ist das so ein bisschen verloren gegangen, weil auch der Brauch der Bälle verloren gegangen ist. Das würde jetzt vielleicht eine Diskussion geben, wo die einen sagen, nein, das wollen wir nicht, und die anderen sagen, doch, das wollen wir.
Das wäre doch ein Ziel, ein erstes Ziel für Ihre Präsidentschaft.
Was immer das Ergebnis ist, ich wünsche mir, dass es solid diskutiert wird.
Ja.
Und dass eine teilnehmende Mehrheit sagt, doch. Oder dass man sagt, da bin ich jetzt nicht glücklich. Aber es gibt wieder einen Entscheid. Da ist vielleicht jemand auf der anderen Seite nicht glücklich, aber für mich ist es toll. Mhm. Dann bin ich zufrieden.
Ja.
Dann bin ich zufrieden.
Wenn man so ein Amt antritt, dann nimmt man sich irgendwie etwas vor oder man hat Einfälle dazu. Was ist Ihnen eingefallen?
Ich bin ein Sozialfuzzi. Ich komme aus der Gesundheitsberufe. Ich bin gewöhnt, dass es mir wichtig ist, wie es im Vis-à-vis geht, wissend, dass man es nicht allen recht machen kann. Das ist mir völlig klar. Ich habe aber gemerkt, dass man 806 oder 57, jetzt sind wir gerade, glaube bei 859 Mitglieder haben und ich kenne vielleicht 120. Und für mich, deswegen auch, ist die Umfrage jetzt auch im Tun, eine Umfrage, wo ich hoffe, dass möglichst viele mitmachen. Wer bist du? Warum kommst du nicht? Und was wünschst du dir? Oder du kommst und was würde dich noch glücklicher und zufriedener machen?
Mhm. Ja. Und bis wann läuft die?
Die ist jetzt in der Abklärung, weil das Herz und das Kernstück von so einer Umfrage sind logischerweise die Fragen. Die müssen verheben. Und da, und ich möchte auch gerne, dass der ganze Vorstand diesen Fragen kann zustimmen kann. Mhm. Und das ist so eine Umfrage ist ein Stimmungsbild. Das heisst nicht, ich sage Ihnen jetzt auch auf Ihre Frage vorher, gemischt sitzen in der Synagoge. Bei uns ist es ja traditionell, Männer sitzen unten, Frauen sitzen oben. Für viele ist das in Ordnung. Ich weiss aber auch von Leuten oder Frauen, die nicht mehr kommen, weil sie sagen, ich würde gerne kommen, aber oben sitzen ist für mich einfach keine Option. Und dort würde ich gerne Lösungen finden, dass es für beide stimmt.
Was heisst denn oben sitzen?
Also auf der Balustrade.
Und hat das irgendwie eine tiefere Bedeutung?
Ja. Bei uns hat ja alles eine tiefere Bedeutung. Männer und Frauen sollen nicht gemischt sitzen beim Gottesdienst. Der einzige Unterschied sind Hochzeiten, weil man unterschiedlich abgelenkt ist. Da gibt's jetzt, bei uns gibt es ja die 613 Gebot und Verbot. Und dann gibt es ja ganz, ganz, ganz viel Sekundärliteratur. Und wenn ich jetzt würde 5 Rabbiner fragen, warum Männer und Frauen nicht sollen gemischt sitzen, hat die 7 Erklärungen. Also das ist einfach im Judentum so. Also die Diskutierfreudigkeit ist ja auch ein Teil von der Stärke.
Mhm.
Und deswegen sitzen Männer und Frauen getrennt. Jetzt könnte man sagen, ja, warum sitzen die Frauen nicht auch unten und man macht irgendeine Trennmöglichkeit. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass in der Orthodoxie die Frauen im Gottesdienst keine tragende Rolle haben. Also sie kommen fürs Gebet, aber sie tun in einer orthodoxen Gemeinde nicht vorbeten. Das gibt es dann eben in liberalen Gemeinden. Und das ist jetzt für mich etwas, wo ich nicht einfach so schluck, weil mich stört das, wenn ich weiss, Leute, die unseren Gottesdienst schätzen, nicht mehr kommen, weil oben sitzen für sie keine Option ist.
Mhm.
Und da suchen wir Lösungen.
Sie haben auch ein strukturelles Problem bei den Gemeindemitgliedern. Mehr als 50% der Gemeindemitglieder sind älter als 60 Jahre. Sie haben eine dünne Mitgliederschicht im Alter von 30 bis 50 Jahren. Wie reagieren Sie auf das?
Da bin ich mir natürlich meine Grenzen bewusst. Herzl hat in Basel den Staat Israel gegründet. Wir haben zum Beispiel im Vergleich zu der Gemeinde Zürich eine stärkere Israel-Auswanderungstradition. Das war immer so gewesen. Und wenn die Jungen gehen und dort ihr Leben führen, sind sie halt nicht mehr da. Und da mache ich mir jetzt nicht so Illusionen. Das werde ich nicht können. Diesen Trend kann ich nicht brechen. Aha. Das ist, wie es ist. Das heisst, wir müssen denen schauen, die da sind.
Ja.
Gemeindezuwanderung wäre natürlich schön. Und wir müssen vor allem Kinder und Jugendliche gut betreuen, was wir machen.
Also sie probieren eigentlich, den Gemeindekörper so gut wie möglich irgendwie zu erhalten, aber ohne, dass sie versuchen, Leute neu dazu zu gewinnen.
Also das probiert man immer und auch mit jedem. Jetzt ich als Steffi Bollack würde das nicht können, wegen mir kommt jetzt niemand wahrscheinlich auf Basel.
Yeah.
Aber mit dem neuen Rabbiner, der von London kommt, ist das schon auch ein Thema. Aber da müssen wir wirklich realistisch bleiben. Und wenn wir die Zahl können halten, sind wir schon sehr gut. Wir müssen schauen, dass wir nicht weiter schrumpfen.
Gibt es viele Jüdinnen und Juden in Basel, die an der Gemeinde jetzt nicht teilnehmen oder an der Gemeinde?
Extrem viel. Extrem viel. Also ich habe jetzt einen Brief geschrieben, das habe ich mir so gewünscht. Ich habe jetzt jedem Gemeindemitglied, jedem Haushalt einen Brief geschrieben. Und habe geschrieben, dass ich jetzt da bin und was mir eben wichtig ist. Und hat die alle durchgeblättert, alle 856 oder wie viele sind es gewesen sind. Also es sind natürlich Familien, von dem her sind es weniger. Und es sind sehr viele Namen, wo ich nicht weiss, wer es ist. Das ist so, weil sie, wenn sie nicht religiös sind und sie kommen nicht in die Synagoge. Früher hat man noch von den 3-Tages-Juden geredet, die an den 2 Tagen Neujahr und am einen Tag Versöhnungstag kommen. Das nimmt auch ein bisschen ab. Es gibt wirklich Leute, die einfach noch Steuern zahlen und so gut wie nie ins Gemeindehaus kommen oder in die Synagoge. Das gibt es schon. Das gibt es.
Ich stelle mir vor, daraus resultiert auch die finanziell angespannte Situation der Gemeinde. Also wie angespannt müssen wir uns das vorstellen?
Also, ich werde manchmal angesprochen und sage, ja, da kann ich ja lesen, wir sind ja kurz vor dem Bankrott. Nein, sind wir nicht. wir haben sehr, sehr, sehr gut gewirtschaftet die letzten Jahre. Und haben wirklich, wir drehen wirklich jeden Franken um. Das ist nicht lustig, aber das hat es gebraucht. Wir haben sehr viel können sanieren. Und wir haben jetzt auch vorausgeschaut. Und wenn wir so gut weiterwirtschaften, sind wir auf etwa 5 Jahre noch sicher. Mit so, wenn es jetzt so weiterläuft, sind aber schon leider am Szenarien entwerfen, wie überleben wir, wenn wir nur noch 400 Mitglieder haben zum Beispiel.
Ja, und welche Folgen hat das konkret?
Leistungen kürzen. Geht nicht anders. Dienstleistungen, weil wir haben eine Infrastruktur, die nicht anders war, als wir noch 1800 Mitglieder hatten.
Reden wir über das jüdische Glaubensleben. Wie alle, so wir Christen nicht genau kennen, gibt es in Bezug auf den jüdischen Glauben viel Halbwissen. Eins davon ist beispielsweise, es gab unglaublich viele Vorschriften. Ein Jude hat mir erzählt, jemand hätte am Schabbat eine Nacht lang das Licht nicht dürfen löschen, weil er den Schalter nicht dürfen bewegen. Stimmt das?
Also das ist per se möglich, ja. Jetzt ist jemand, muss ich sagen, der religiös ist und am Sabbat kein Licht macht. Hat der eine Vorrichtung, die ihm das abnimmt. Entweder so eine Schaufensteruhr, das haben die meisten, und es gibt auch noch andere Sachen. Wenn er jetzt, das kann passieren, selbstverständlich, dann ist etwas schief gegangen. Dann hat zum Beispiel die Schaufensteruhr nicht funktioniert. Dann kann das sein.
Wie gut passt so etwas in die moderne Welt hinein?
Das passt, glaube ich, so gut und so schlecht rein, wie alles, was eben nicht modern ist und vielleicht nicht mit Trends mitgeht. Und das muss man ein bisschen verstehen. Es ist so, im Judentum wird ganz wenig geändert, es wird angepasst. Aber früher hat es eine Art von Oberrabbinat in Jerusalem. Und das war eine Instanz. Und da auch könnte sein, dass man sagt, jetzt ist das anders, jetzt macht man nicht mehr Licht mehr mit Holz, jetzt ist es keine Arbeit mehr, jetzt darf man den Schalter benutzen. Die Instanz gibt es aber nicht. Und von dem her ist es, und das ist, glaube ich, das Wichtige, was hinführt, das ist das Spannende in der Auslegung von jedem einzelnen Mensch. Weil die Halacha sagt, du sollst am Schabbat keine Elektrizität in Gang setzen, weil du nichts Neues schaffen darfst. Das ist ja der Tag, wo du ruhen sollst. Das ist ja das, eben der Sabbattag ist ja eben gesehen, nachdem der liebe Gott gesagt hat, jetzt habe ich gesehen, was ich geschaffen habe und jetzt ist Ruhe. Und deswegen soll man am Sabbat nichts erschaffen und Licht machen, auch wenn man nur den Schalter anmacht, ist etwas erschaffen. Jetzt kann man sich wie immer bei allem daran halten oder nicht. Sie haben das vorher angesprochen und es gibt, ich habe es schon gesagt, 613 Gebot und Verbot. Jetzt kenne ich niemanden, der alle einhalten. Das gibt es wahrscheinlich. Ich kenne jetzt niemanden. In der Regel tut man einen Teil davon einhalten, wenn einem das wichtig ist. Das sind Speisgebote ganz wesentlich, Kleidungsgebote, wenn man betet, ganz viele Sachen, wo definiert sind.
In der christlichen Religion kennen wir den Papst und der bestimmt von Rom aus, wie was gemacht wird. Also ein konkretes Beispiel, wo im Kloster Maria Stein jemand austreten ist, hat das Rom beschäftigt und die haben in Maria Stein von Rom aus interveniert. Gibt es so etwas auch im Jüdischen?
Nein, das gibt es nicht. Es gibt die Instanz nicht. Es gibt natürlich ganz wichtige, es gibt Oberrabbiner von Israel, aber die sagen nicht, hört ihr zu Basel, mir jetzt, ich weiss nicht was. Das gibt es nicht. Und ich glaube, also das ist meine Erfahrung, einer der ganz grossen Unterschiede ist, der Rabbiner ist nicht der Vermittlungsmann zwischen Mensch und Gott. Das ist nicht sein Job. Aha. Er ist für andere Sachen da. Das, was man selber, und das ist ja, kommt ja auch im jüdischen Witz sehr oft vor, das Hadern mit dem lieben Gott. Weil das ist etwas, was man direkt ausmacht. Es gibt auch keine Dispens. Ich kann zu 100 Rabbiner gehen und sage, lieber Rabbiner, gib mir eine Dispens, dass ich am Sabbat Zug fahren kann, weil ich dringend noch einmal. Da wird jeder orthodoxe Rabbiner sagen, sicher nicht, das musst du selber entscheiden. Wenn du dorthin willst, dann hockst du in den Zug und wenn nicht, dann lässt es bleiben. Es gibt auch keine Dispens, um etwas nicht koscher zu essen. Das muss ich selber mit mir ausmachen. Und das ist, glaube ich, wirklich einer der ganz grossen Unterschiede von diesen beiden Religionen.
Wie leben Sie mit dem? Also, haben Sie manchmal das Gefühl, ich muss Gott Rechenschaft ablegen für das, was ich tue? Oder müssen Sie das für sich selber entscheiden? Wie geht das?
Wir haben natürlich das Beichten auch nicht. Mhm. Also Rechenschaft ablegen kenne ich jetzt wirklich mehr so im Sinn von einem sehr, sehr nahen Dialog. Dass man sagt, lieber Gott, keine Ahnung, was du dir da gedacht hast. Du wirst dir schon etwas gedacht haben. Kann ich jetzt nicht verstehen, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Also es ist sehr ein direkter Bezug. Ich würde jetzt, mir wäre noch nie eingefallen, dort gedanklich einen Rabbiner zwischenschalten in diesem Dialog. Den Rabbiner schalte ich ein, wenn ich wirklich nicht weiss, wie ich mit einem halachischen Thema umgehe. Also, sag jetzt Beispiel Koscherartikel. Das ist ja eine riesige Sache, wenn man sich streng daran hält, nimmt man nur Sachen, die auf einer Koscherliste sind. Und jetzt habe ich etwas gesehen, das hat einen Koscherstempel. Der Koscherstempel ist aber von, sag jetzt etwas extra absurd, der Koscherstempel ist jetzt von den Philippinen. Dann gehe ich zum Rabbiner und sage, Herr Rabbiner, darf ich den Koscherstempel von den Philippinen verwenden? Dann klärt er das ab und sagt ja oder nein. Mhm. Dann kann ich mich daran halten, oder nicht?
Ja, ja. Reden wir über leider aktuell Thema, der Antisemitismus. Der wird brutal sichtbar im Moment, hat Ralf Lewin kürzlich in einem Interview gesagt, in der BATZ. Würden Sie das auch so sagen?
Er wird sichtbar, er wird deutlich mehr sichtbar, wie wir das Gott sei Dank gewohnt gewesen sind. Und dass es mit dem 7. Oktober zusammenhängt, das ist auch ganz klar. Ich muss immer betonen, dass wir, wenn man ins Ausland reist, dann merkt man einfach wieder, wie gut es uns geht in der Schweiz. Es hat sich auch dort zum Teil verändert. Ich will gar nicht beschönigen. Aber die Tatsache ist, und das werde ich ja immer gefragt, wir als Gemeinde fühlen uns extrem sicher. Wir sind extrem gut geschützt.
Also konkret in Basel ist ja der jüdische Friedhof besprayt worden, ein Rabbi ist angespuckt worden, die israelitische Fahne, die israelische Fahne, Petra Synagoge, ist abgerupft worden. Das sind die Fälle, die wir kennen. Gibt es noch weitere?
Ein ganz schwieriger Punkt sind, also wo immer wieder, jetzt in Sommerferien, jetzt ist es natürlich ruhiger, wo wir aber fest im Gespräch sind, ist in einer gewissen Schulhöhe, und zwar Mittelschulen. Das ist ein Thema, also bei den Kleinen ist es noch kein Thema, die sind noch zu klein, aber in den Mittelschulen haben wir Vorfälle, wo jüdische Kinder heimkommen und sagen, das und das ist passiert, beschimpft und wo wir intervenieren und wo wir auch mit dem Erziehungsdepartement fest im Gespräch sind.
Und was bekommen Sie denn für Rückmeldung vom Erziehungsdepartement?
Also es wird sehr, sehr ernst genommen. Wir melden jeden Fall im SIG, jeden Fall, weil der SIG gesamtschweizerisch alles festhält. Und das tut uns ganz, ganz wichtig, politisch nachher zum Auswerten. Ja. Was läuft nicht gut und wo läuft es nicht gut? Ja. Und das ist natürlich schon, das hat es immer ein bisschen gegeben. Ich will das gar nicht, auch nicht sagen, es hat vorher nichts gegeben, aber es hat fest zugenommen. Seit dem 7. Oktober, das ist einfach ein Fakt.
Also das merken Sie auch persönlich?
Ich persönlich nicht, nein. Ah, okay. Ich persönlich nicht. Aber mir sieht man es nicht an.
Ja.
Also ich habe wirklich auch, muss ich jetzt ehrlich sagen, ich habe auch jetzt mit all diesen Interviews, habe ich gedacht, ob mal jemand mir irgend... Also mir selber kann man nicht schreiben, natürlich aus Schutzmaßnahmen, aber ich habe bis jetzt Gott sei Dank nur Positives gehört. Ich weiß aber nicht, wer jetzt mit mir, also ich weiss nicht, wer sagt, oh, über Israel möchte ich mit Steffi lieber nicht politisieren. Das kann natürlich sein, das ist aber auch okay. Mhm. Aber ich selber habe Gott sei Dank gar nichts erfahren bis jetzt.
Wie erleben Sie das? Also wir haben ja in der Gesellschaft auch die Diskussion, also wie ist das mit der Israel-Kritik und so weiter. Oder? Wir haben sogar einen eigenen Begriff, Israel-Kritik. Oder? Ja. Wir haben kein Wort für Russen-Kritik oder so etwas, aber wir haben ein Wort für Israel-Kritik. Oder? Wie erleben Sie die Diskussionen?
Das sind sehr oft Diskussionen, wo ich mir den Luxus erlaube, sie zum Teil, wenn ich das Gefühl habe, es ist nicht ehrlich, dass ich sie nicht mehr führe.
Ja.
Und das erlebe ich schon immer wieder. Ja, aber darf man Israel nicht kritisieren? Doch, natürlich darf man. Es geht ja darum, was man kritisiert und was die Motivation von dieser Kritik ist. Ja. Und wenn die Kritik einseitig ist, dann darf man das natürlich auch, weil man eigentlich Israel ganz blöd findet und schlimm. Aber ich muss nicht dabei sein. Ich muss nicht mitdiskutieren, wenn ich das Gefühl habe, da ist mein Wort gar nicht gefragt. Ja. Dann bringt das ja nichts.
Ja.
Dann muss ich sagen, du hast deine Meinung und ich habe meine.
Kommen Gemeindemitglieder zu Ihnen, präsentieren irgendwelche Fälle und fragen Sie, wie soll ich mit dem umgehen?
Nein, das ist, glaube ich, eher etwas, wo man jetzt einen Rabbiner fragt. Also so jetzt, ich kriege einfach die Fälle mit, die dokumentiert sind. Und da reden wir natürlich auch drüber. Und allenfalls gehen wir natürlich auch auf Eltern zu, wenn sie sagen, ich finde es dort ganz wichtig, dass man nicht, aber das kann ich leicht sagen, weil ich nicht in dieser Situation bin, dass man nicht einfach die Kinder aus allem rauszieht. Ich verstand, dass sie nicht konfrontiert sind, aber ich bin natürlich jemand, der ganz, ganz fest der Meinung ist, man muss alles melden und auch nicht zurückstecken.
Ja, jetzt Ich kann mir vorstellen, also ich habe das auch konkret von einem Mitglied von der jüdischen Gemeinde gehört, dass es eine starke Tendenz gäbe in Basel, sonst weiß ich es nicht, aber in Basel auf jeden Fall, dass jüdische Gemeindemitglieder sich bei Konfliktfällen oder wenn sie sich bedrängt fühlen, dass sie sich eher zurückziehen. Würden Sie das bestätigen?
Ja, das ist schon so. Also das hat man ja auch jetzt gemerkt, wo jetzt mit der ganzen, mit der studentische Bewegung kann ich gar nicht sagen, weil man ja weiss, wie viele gar nicht Studierende sind, die dort aufmarschiert sind. Die jüdischen Studierenden haben sich ja relativ spät erst zusammengeschlossen. Gott sei Dank. Aber dass einem Konflikt aus dem Weg gehen, ist vielleicht schon eine Tendenz, die ich verstand, aber ich bin auch ganz fest der Meinung, man muss dagegen halten.
Ja. Wie wollen Sie das einbringen als Präsidentin? Und was wollen Sie denn auch? Wollen Sie für mehr Sichtbarkeit sorgen oder auch für mehr öffentliches Austragen?
Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage. Am Beispiel von der medialen Präsenz. Da hat man immer eher gesagt, eher diskret. Und aus verschiedenen Gründen auch. Also, und dort, wo die Sicherheit involviert ist, klar, da wird Ihnen keine Frage beantworten, die jetzt konkret mit der Sicherheit von der jüdischen Gemeinde zu tun hat. Aber sonst, ja, finde ich zum Beispiel, so wie ich das jetzt auch gemacht habe, Gott sei Dank ist das Interesse gross gewesen, natürlich, weil ich die erste Frau bin, das finde ich ganz wichtig, das Auftreten. Jetzt Studierenden oder Eltern mit Kindern in der Schule, kann ich natürlich jetzt nicht sagen, mach doch so und so, wenn sie sagen, ja, du hast gut reden, deine Kinder werden dann nicht beschimpfen und diffamiert. Und das stimmt ja auch. Aber man kann unterstützen und allenfalls Strukturen schaffen, wo man sagt, doch, es gibt ein Gefäß oder man macht Druck auf eine Schule, wenn zum Beispiel dort gehäufte Vorfälle sind, was wir tatsächlich auch da immer auch dahinter sind und im Gespräch sind.
Mhm. Es gibt auch in der Basler Geschichte im Zusammenleben zwischen Christen und Juden viel Belastungen. Also wir Christen haben viel Furchtbares veranstaltet. Wie gross ist denn auf Ihrer Seite, auf der jüdischen Seite, das Vertrauen, dass wir Christen oder dass ein Teil von uns Christen es effektiv gut meint?
Sie haben mich ganz am Anfang gefragt, warum ich Präsidentin werden wollte. Und ich habe nach einer sehr intensiven, vor allem seit der Pandemie, ich habe wirklich unglaublich eine intensive Arbeitszeit gehabt und habe gewusst, dass die Frage ansteht und habe so ein bisschen gewartet, bis ich eine Eingebung habe und weiss, wie es weitergehen kann. Und die Eingebung hat mit ihrer Frage zu tun. Und zwar war am 16. Januar im Rothaus ein Anlass gewesen, anlässlich vom Pogrom im 1367 oder 47, bin jetzt nicht ganz sicher, es sind 675 Jahre, Pogrom, wo die erste jüdische Gemeinde von Basel quasi an einem Tag vernichtet worden ist. Und zwar, weil man am Rhein, an einem Ort, wo es heute nicht mehr gibt, auf einer Insel, einen Holzbau angestellt hat und quasi die ganze Gemeinde dort reingepfercht und anzünden und die Menschen verbrennt hat. Und Der Beat Janz war dort schon weg gewesen und der Lukas Engelberger hat die erste Anspruch gehalten in seiner Vertretung. Und er hat etwas gesagt, wo ich dann gesagt habe, jetzt weiss ich, dass ich es machen will. Und zwar hat er gesagt, es ist zwar 675 Jahre her, aber es hat nichts mit der Pest zu tun gehabt, wie man immer gesagt hat, die Pest war noch gar nicht da gewesen. Und wer anderer als die Regierung soll den Auftrag geben, hat, um so eine Holzhütte zu bauen? Und zu dieser Verantwortung bekennen wir uns heute, 2024. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und ich muss wirklich sagen, ich habe das auch, sind fast alle Regierungsrätinnen und Regierungsräte sind an diesem Anlass gesehen. Und ich habe mit allen noch geredet und ich habe gesagt, ich bin jetzt hier geboren, aufgewachsen, bin zwar weg im Ausland, bin wieder zurückgekommen. So einen Support haben wir noch nie gehabt. Und von dem her, wenn ich auch denke, wie wir mit der reformiert-evangelischen Kirche zusammen verbunden sind, mit dem christlich-jüdischen Projekt, mit der christlich-jüdischen Akademie, bin ich sehr, sehr hoffnungsfroh. Ich habe wirklich das Gefühl, da hat sich sehr viel positiv verändert.
Aha, ja. Aber trotzdem will ich Sie fragen, was wäre denn für Sie das Wichtigste, was Sie noch mehr von unserer, wie ich sage jetzt, postchristlichen und liberalen Mehrheitsgesellschaft brauchen?
Ich bin so aufgewachsen, ich bin noch ein bisschen zu klein, aber ich habe doch 68 mitbekommen. Und mit allem Guten und auch Nicht-Guten, wo man heute auch mehr weiss. Und ich bin halt wirklich ein Kind aus dieser Zeit, dass man sagt, nach seiner Fasson selig werden, was ja jemand gesagt hat, der reformiert war. An das glaube ich ganz fest und ich lebe das auch. Ich habe in meinem Umfeld habe ich ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen. Religiös, Herkunft, Glauben, sexuelle Orientierung und genau so wünsche ich es mir.
Ja, ja. Noch eine Frage gleich zum Antisemitismus. Welche antisemitischen Tätergruppen spüren Sie denn im Moment am stärksten?
Das ist auch nicht ganz einfach zu beantworten. Da wissen wir ja politisch, weltpolitisch. Also was für mich jetzt auch wieder, muss ich sagen, als Feministin, was für mich am meisten spürbar ist, nicht wegen der Quantität, sondern weil es für mich etwas völlig Neues ist. Wenn ich es jetzt so will sagen, der linke Antisemitismus, das ist etwas, was mich sehr oft schockt, weil ich es so nicht erwartet habe. Und was ich ganz, ganz dramatisch finde, ist das Schweigen von vielen Feministinnen nach dem 7. Oktober, weil wir wissen, was diesen weiblichen Geiseln angetan worden ist. Das ist für mich schlimm.
Und wie würden Sie das gegebenenfalls beantworten?
Wie meinen Sie beantworten?
Also wie würden Sie darauf als Präsidentin reagieren?
Das kann ich natürlich nicht, weil wer bin ich? Ich bin Steffi Bollag, die eine kleine Gemeinde in Basel führt. Ja. Ich muss ja das auch mit Entsetzen so hinnehmen und kann halt nur wieder, und das ist, glaube ich, immer die Erkenntnis, im kleinen Strukturen schaffen, dass man sagen kann, bei uns läuft es. In anderen Fällen, in abendimensionierten und umgelegten Fällen, hoffentlich anders. Und ich tue dazu, was ich dazu machen kann.
Was ist das Schöne? Was ist die Schönheit vom jüdischen Glauben, vom Judentum?
Was mich immer wieder fasziniert, wir sind ja eine Minderheit, wie Minderheiten funktionieren. Früher hat es, wo es noch nur Printmedien gab, hat es ein Büchlein gegeben. Und das hat geheissen Jewish Travel Guide. Und das haben sie können aufschlagen und haben können sagen, aha, nächste Woche bin ich in... Ich habe es tatsächlich mal erlebt. Ich bin als damalige noch Krankenschwester, hat man ja immer wieder können Pause machen und reisen. Das habe ich auch gemacht. Und bin unter anderem in Senegal. Und dann habe ich im Jewish Travel Guide geschaut, gibt es in Senegal jüdische Leute. Und tatsächlich in der Hauptstadt Dakar hat genau ein Mann gelebt. Und in diesem Jewish Travel Guide hat es geheissen, Monsieur Tralala ist erfreut, sie zu begrüßen. Und ich habe den dann auch getroffen und das war ein ganz netter älterer Herr. Der hat mir gesagt, wo es koschere Sachen gibt und so. Und ich dachte, das ist eine unschlagbare Stärke. Das zusammenheben, das auch etwas eben stundenlang ausdiskutieren, auch sehr wortgewandt, laut, nein, bin nicht deiner Meinung, aber ich möchte jetzt etwas sagen, etwas zitieren, das nicht von mir ist, sondern von einem Freund. Mein Neffe hat vor kurzem seine Bar Mitzwa gehabt, also Konfirmation, das ist im Judentum bei Buben mit 13, Mädchen mit 12. Und ich habe einen Bekannten eingeladen, der nicht jüdisch ist. Und er hat eine Art, etwas sehr kurz, prägnant zusammenzufassen. Und er ist also von Anfang an bis zum Schluss, unsere Gottesdienste gehen hinterlang, ist also 3 Stunden in dieser Synagoge gewesen, ist sichtlich bewegt gewesen und hat mir dann nachher gesagt, und besser finde ich, kann man es nicht beschreiben, weisst, es machen alle, was sie wollen. aber sie machen es miteinander.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Steffi Bollack, ich danke Ihnen ganz herzlich für das tolle Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
Ganz
enorm viel erfahren. Und ja, meine Damen und Herren, die hier zugelassen haben, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Uns können Sie hören auf allen üblichen Kanälen, wo man Podcasts hören kann. Spotify, aber auch natürlich weiterhin bei Prime News.
Für Oberbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel. Sinnvoll. Anders.